Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen. Herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin vom heutigen 6. Oktober. Heute mit zwei Beiträgen, einem Studiogast und einem roten Faden. Endlich mal. Schön, dass ihr, dass Sie zugeschaltet haben. Mit Jan Fode spricht heute über die neue virtuelle Plattform, die IBM für das Think Digital Summit vom 20. und 21. Oktober entwickelt hat. Grüß dich, Jan. Mit Bettina Rose und Andreas Wodke habe ich über Banken und deren Zukunft gesprochen, über eine neue Podcast-Serie, die sie gestartet haben und über die Veranstaltung Bank und Zukunft auf dem Think Digital Summit. Und schließlich zeigen wir euch den zweiten Teil meines Gesprächs mit IBM-Fellow Heike Riehl zum Thema Quantum Computing. Und natürlich wird Quantum Computing auch auf dem IBM Think Digital Summit ein Thema sein. Jan, was ist der virtuelle Think Pop-Up?
Ja, hallo Stefan, schönen guten Morgen. Ja, der virtuelle Pop-Up ist etwas ganz Besonderes. Als wir im Frühjahr dieses mit einer sehr herausfordernden Situation beschäftigt waren, wie wir denn unsere ganzen Events jetzt gestalten im Hinblick auf Covid-19. Wie können wir uns neu aufstellen, wie wir unsere Kunden nach wie vor erreichen, dass sie mit uns in Kontakt treten können, haben wir überlegt, was hatten wir für 2020 bisher in dem Plan. Und wir wollten mit einem sogenannten mobilen Pop-up gehen, also die Think at IBM vom letzten Jahr, neu aufsetzen mit einem neuen Konzept, mehr in die Städte, in der Dachregion hineinzugehen. Und haben uns überlegt, wir haben ja schon sehr, sehr viel Vorarbeit bis dato geleistet, warum nehmen wir nicht das ganze Konzept, was ja auch einen wesentlich kleineren Ansatz hat als eine große mit mehreren tausend Teilnehmern zählende Veranstaltung, und haben uns überlegt, das Ganze 1:1, so wie es geplant war, zu digitalisieren und somit neue Anreize zu schaffen, die auch interessant sind in einer digitalen Welt. Und dann haben wir dieses mobile Pop-up genommen, in eine 3D-Umgebung gesetzt, verschiedene Ebenen eingebaut, angefangen von einem Konferenzraum bis zum Thema Ausstellung, Expertengespräche und so weiter. Also alles das, was man von uns erwartet in eine digitale Welt, haben das Ganze auch wieder nach Berlin gestellt, diesmal auf den Pariser Platz direkt vor das Brandenburger Tor, und somit eine 24/7 verfügbare Plattform geschaffen, auf der man mit IBM in Kontakt treten kann, wo man sich mit unseren Experten austauschen kann und wo verschiedene Veranstaltungsformate stattfinden werden mit verschiedenen Themen, die wir dort natürlich positionieren wollen. Also eine sehr, sehr spannende Umgebung, die sich natürlich auch deutlich davon abgrenzt, was man normalerweise im digitalen Umfeld tagtäglich sieht, mit dem man begegnet. Und von daher, ich denke, eine ganz spannende Plattform, die man auf jeden Fall ausprobieren sollte.
Ihr habt ja schon erste Erfahrungen. Wir haben schon erste Erfahrungen mit dieser digitalen Plattform gemacht, Jan.
Ja, wir haben es ein bisschen gemacht wie das ein oder andere Hotel. Wir haben einen sogenannten Soft Launch gemacht. Also das Ganze natürlich durch die Dynamik im Frühjahr sehr, sehr rapide Entwicklung das Ganze genommen. Von daher waren wir natürlich auch unter Zeitdruck und schnell in den Markt zu gehen. Und von daher hat sich die Vorarbeit, die wir da reingesteckt haben, war sicherlich ganz, ganz wichtig an der Stelle. Wir haben uns aber trotzdem entschieden, da diese Plattform für uns ja auch so neu ist, insbesondere auch in einer digitalen Welt mit ganz, ganz verschiedenen Anforderungen, haben wir überlegt, dass wir das ein oder andere kleine Format schon mal vorschalten, vielleicht mit einem vermehrten Fokus auf Konferenzformate, und so peu à peu die Plattform weiterentwickeln. So bleibt es auf der einen Seite spannend, und so gehen wir natürlich sicher, dass wir die Dinge, die wir dann am Ende des Tages auch live schalten, auch wirklich funktionieren, dass die Erfahrung, dass das Erlebnis für unsere Kunden auf jeden Fall dem entspricht, was man von der IBM erwarten kann, und die Qualität auch bietet, die man von der IBM erwarten kann. Und von daher peu à peu schon einige Events, die jetzt stattgefunden haben, angefangen von Ende Juli, dann im September schon mehrere Formate. Das Feedback von unseren Kunden und von den Teilnehmern, von unseren Partnern ist sehr, sehr gut. Viele finden das sehr, sehr spannend, was wir dort haben. Gerade die Kombination noch mit der Ausstellung, mit dem Bereich dort, mit den Interaktionsmöglichkeiten, die wir haben, die wir zugegebenermaßen natürlich noch ausbauen werden. Aber ich denke, an der Stelle sind wir auf dem richtigen Weg, weil uns ist es ganz, ganz wichtig, jeden dort abzuholen, wo er sich befindet, was seine Vorlieben auch sind. Wir haben nicht nur eine 3D-Umgebung geschaffen und zwingen alle in eine Virtual-Reality-Umgebung oder alle in diese 3D-Umgebung. der Kunde, der Besucher kann sich bei uns aussuchen, ob er in diese neue Technologie einsteigen möchte oder er ganz klassisch beispielsweise in die einzelnen Konferenzformate reingehen möchte und sich auf eher einer 2D-Umgebung sozusagen mit den Inhalten vertraut machen möchte, in die Interaktion reingehen möchte. Also wir haben probiert, das zu schaffen, so dass eine Umgebung zu schaffen, so dass sich jeder wohlfühlt im Endeffekt und das Ganze dann angereichert mit verschiedenen Ausstellungshighlights, mit verschiedenen Konferenzformaten und wie gesagt, einen sehr, sehr guten und spannenden Start seit Ende Juli diesen Jahres.
Wir haben ja jetzt einige der Formate auch in dem Clip gesehen, also die Konferenz, den Workshop, das Café. Nun ist ja bei den realen Events eine Sache ganz besonders und das ist das wirkliche Treffen, das Netzwerken, der Kaffee oder der Wein, den man abends zusammenbringt. Wie wird das denn im Sync Pop-Up entsprechend umgesetzt?
Ja, das war zugegebenermaßen, Stefan, eine ganz besondere Herausforderung, weil viele digitale Formate oder Angebote, die man so am Markt sieht, haben da natürlich nicht das, was man sich vorstellt. Man muss zugeben, man hat schon ein Problem in einer Face-to-Face-Umgebung, also wenn man sich persönlich begegnet, erlebt und was man natürlich digital erlebt. Ich denke, 1:1 ist es sehr, sehr schwer, das Ganze in eine virtuelle Umgebung zu transferieren, sodass man das gleiche Erlebnis hat. Aber genau hier wollten wir ansetzen und die Herausforderung haben wir auch gerne angenommen und auch intensiv bearbeitet. Wir haben in verschiedenen Phasen jetzt angefangen von Anfang oder von Ende Juli besser gesagt, verschiedene Möglichkeiten der Interaktion implementiert in das Pop-up. Wir werden zu dem Sync Summit Ende Oktober auch sozusagen die nächste Ausbaustufe dann launchen, sodass auch alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich untereinander dort auszutauschen, insbesondere auch die IBM-Kolleginnen und Kollegen, sich dort mit den Teilnehmern dann direkt auszutauschen, zu vernetzen und dann natürlich auch Dinge parallel zu diskutieren. Also im Prinzip das, was man dann auch erlebt hat oder was man normalerweise erlebt auf klassischen Veranstaltungen. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeiten, sich per Video auszutauschen, per Chat auszutauschen etc. Wir werden unsere Sprecher teilweise verfügbar machen nach den Vorträgen, sodass man direkt dort in eine Videokonferenz mit dem Sprecher hineingehen kann. Wir nennen das dann Meet the Speaker oder Meet the Experts und so weiter. Also verschiedenste Interaktionselemente, um genau das Erlebnis oder sehr nah an das Erlebnis heranzukommen, was man normalerweise auch bei klassischen Eventformaten hat. Denn das ist natürlich der Mehrwert, der sich daraus ergibt, der persönliche Austausch. Das ist das, was die Besucher, die Teilnehmer auch von uns natürlich dann am Ende des Tages erwarten.
Ja, Jan, herzlichen Dank, dass du uns die Plattform, die digitale Plattform vorgestellt hast und auch die Meeting-Optionen, das Social Networking im Rahmen der Plattform. Lass uns jetzt mal zu den Inhalten kommen, zum Sync Digital Summit, schweres Wort. Was sind denn die Themen dort? Worauf freust du dich besonders?
Ja, das Sync Digital Summit ist in der Tat ein Highlight. Normalerweise haben wir ja 3 große Konferenzen im Herbst eines jeden Jahres gemacht. Eine in Deutschland, eine in Österreich, eine in der Schweiz. Dieses Jahr werden wir alles 3 Länder sozusagen zusammenführen und einen Sync Digital Summit anbieten. Wir werden zwar einzelne Bereiche oder einzelne Breakouts haben pro Land, um dann natürlich auch nochmal die Spezifika pro Land und die Anforderungen herauszuarbeiten und die Kunden dann auch so individuell ansprechen zu können, die Besucher und Formate zu schaffen. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine gemeinsame Erlebnis, eine gemeinsame digitale Erfahrung im Rahmen des neuen Sync Virtual Pop-Up. Also das wird an sich schon mal sehr, sehr spannend und so viel darf ich heute schon verraten. Man darf sich sehr, sehr auf das Opening freuen und auch auf die Übergänge zwischen den Vorträgen. Wir haben uns wirklich einiges einfallen lassen, um das, was die Besucher sonst auch erlebt haben, auf unseren physischen Konferenzen und Events auch in das digitale Umfeld hineinzutragen. Also auf jeden Fall anmelden, registrieren, das wird sehr, sehr spannend. Inhaltlich und auf deine Frage damit zurückzukommen, werden wir auf jeden Fall sehr, sehr eher breit aufgestellt sein. Wir sind diesmal 2 Tage live am 20. und 21. Oktober. Wir haben nahezu ausschließlich Kundenvorträge auf der Agenda und zu unterschiedlichsten Themen, sei es Security, sei es AI, Cloud etc. Wir werden einen Slot zu Quantum Computing haben. Wir werden die Brücke schlagen zu dem großen Vortrag, den wir letztes Jahr auf der Agenda haben zum Thema Quantum Computing. Hier wird es also auch ein Update geben. Wir haben tolle externe Sprecher für uns gewinnen können mit Ranga Yogeshwar, der mit uns einen Blick in die Zukunft werfen wird, das Thema Innovation betrachten wird, gerade auch, wie wir damit in der gegenwärtigen Situation umgehen. Darauf freue ich mich ganz. Und auch für den Unterhaltungsfaktor ist natürlich neben den tollen Inszenierungen, die wir uns überlegt haben, gesorgt, da wir mit Felix Neureuther auch einen tollen, prominenten Sprecher gefunden haben, der uns auch erzählen wird, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, wie man das meistern kann, wie man das natürlich auch für das Business unserer Kunden oder Lernwerte daraus schaffen kann, die man dann am Ende des Tages einsetzen kann. Und von daher ein sehr, sehr spannendes Setup. Der erste Tag wird sich sehr darauf fokussieren, einen strategischen Schwerpunkt zu setzen anhand von sehr, sehr vielen Referenzbeispielen von Kunden, die werden über ihre Erfahrungen berichten. Und am zweiten Tag, und das ist ein Novum, auch ein Stück weit das, was wir die letzten Jahre gelernt haben, unsere Kunden, unsere Partner wünschen sich auch eher eine eher technischere Sichtweise, und dem wollten wir mit dem digitalen Angebot jetzt auch gerecht werden, mit der Flexibilität, die wir dort haben. Und wir werden am zweiten Tag dann etwas mehr in die technische Tiefe einsteigen für alle, die etwas mehr wissen wollen, als den strategischen Ansatz dort einsteigen wollen. Wir werden daneben auch noch ein separates Programm für Entwickler anbieten am zweiten Tag. Also man sieht natürlich im digitalen Umfeld, es ist relativ herausfordernd, seine Zeit schon auch gerade vielleicht aus dem Homeoffice heraus. Wir wollten aber trotzdem ein sehr, sehr breites Angebot schaffen, weil es so viele Themen gibt, die es gerade zu besetzen und zu nutzen geht, um aktuell und zukünftig auch erfolgreich zu sein. Und deswegen dieses breite Zwei-Tage-Angebot sehr, sehr zugeschnitten auf das, was die Besucher dann interessiert. Und so kann man dann Pick and Choice sich diese Dinge aussuchen und dann seine Ideen für die beiden Tage zusammenstellen oder sich auch auf einen Tag fokussieren, je nachdem, wie die Interessenslage ist.
Ja, wir freuen uns auf den 20. und 21. auf das Programm. Jan, lass uns, soweit es uns möglich ist, jetzt mal in die Glaskugel schauen. Das Pop-Up-Konzept wird ja über das Think Digital Summit jetzt in diesem Jahr hinaus relevant sein, soll auch weiter genutzt werden. Was sind die Pläne, was sind die Vorstellungen, soweit man das heute sagen kann?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage und insbesondere, da braucht man natürlich schon die Glaskugel aktuell, um das wirklich seriös zu beantworten. Also das Pop-up, das hatte ich eingangs ja schon angerissen, ist eine fantastische Plattform, weil von der Größe des physischen Pop-ups, das, was wir eigentlich mal geplant hatten, ist es so, dass wir ungefähr 90 bis 100 Personen in dem Pop-up unterbekommen. Natürlich in Corona-Zeiten, in Covid-19-Zeiten deutlich weniger, sehr, sehr eingeschränkt, aber doch eine gute Anzahl kriegen wir auf jeden Fall in dem Pop-up unter. Und das bietet sich natürlich super an, das Ganze hybrid zu machen. Und das ist, denke ich mal, hier das Stichwort, weil wir wissen alle nicht, wann wir denn damit in den Markt gehen können. Die Pläne liegen sozusagen in der Schublade. Und sobald es geht, werden wir es auch einsetzen. Und wenn es dann über die digitale Variante hinausgeht, also das, was wir jetzt tun, dann werden wir das Pop-up auch in die größten Städte in Deutschland, Österreich und Schweiz bringen, werden dort vertreten sein, werden dort ein sehr, sehr ansprechendes Programm entwickeln und auch einen hybriden Ansatz natürlich anbieten, um allen die Möglichkeit zu bieten, daran teilzunehmen. Und werden natürlich ein spannendes Konzept finden aus einer digitalen Umgebung, einem digitalen Pop-up, was man ja so auch schon live erleben kann. Dann natürlich dem physischen, was identisch aussieht zu dem, was man dann virtuell erlebt, also sozusagen die Brücke schlagen. Und egal, ob man jetzt reisen kann oder nicht reisen kann oder der eine kann reisen, der andere vielleicht nicht, so haben wir für jeden das passende Angebot bereit. Und ich denke, diese Flexibilität, die wir damit haben, ist das ganz Entscheidende. Denn ähnlich wie wir das mit den verschiedenen 2D- und 3D-Umgebungen in dem Pop-up erreichen wollten, dass die Besucher sich abgeholt fühlen, so haben wir auch mit dem Pop-up, sei es virtuell oder physisch, mit dem Hybrid-Ansatz, die optimale Möglichkeit, das optimale Angebot, sodass sich jeder zurechtfindet, sich jeder abgeholt fühlt an der Stelle. Und ich denke, das ist der Weg nach vorne, dass wir möglichst flexibel auf alle Entwicklungen, die uns bevorstehen, reagieren können mit dem Konzept.
Jan, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Du hast jetzt Appetit gemacht auf das digitale Think Summit am 20. und 21. Oktober und natürlich auf das reelle Pop-up, das hoffentlich bald in vielen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen wird. Wir freuen uns alle drauf. Viel Erfolg. Banking wird auch ein Thema sein, das auf dem Think Summit entsprechend behandelt wird. Ich habe im Vorfeld zu diesem IBM Live-Studio Magazin mit Bettina Rose und Andreas Wottke über Banken und deren Zukunft gesprochen. Banking, das Bankwesen, ist sicherlich eine wichtige Branche für Deutschland, aber auch besonders für die Schweiz und für Österreich. Und die Banken haben derzeit mit Herausforderungen zu kämpfen. Stichworte sind hier die Digitalisierung auf der einen Seite, neue Player, die in den Markt kommen, aber die Banken haben auch mit Covid-19 zu kämpfen. IBM ist als Brancheninsiderin und technologischer Innovationstreiberin seit vielen Jahren in diesem Markt tätig. Ich habe mir zwei Experten hier in den Call geholt. Ich darf Bettina Rose vorstellen, Business Development Executive für Banking in Deutschland, Österreich, Schweiz bei der IBM, Andreas Wodke. Andreas verantwortet das Bankgeschäft der IBM in dieser Region. Ja, und mit den beiden werden wir jetzt über die Transformation im Bankenbereich sprechen. Wir versuchen hier Expertinnen und Experten zusammenzubringen, beispielsweise in unserem neuen Podcast Bank und Zukunft, einer Plattform zum Austausch und für Experteneinblick. Andreas, ich habe es kurz angedeutet. Womit haben Banken derzeit vor allem zu kämpfen?
Ja, wir sehen auf dem Markt massive Veränderungen. Veränderungen, die auf die Banken und auf die Finanzinstitute einwirken. Und die meisten dieser Veränderungen sind von außen, die auf den Markt einwirken. Wie zum Beispiel das ganze Thema Negativzins oder Regulatorik oder ein komplett verändertes Verbraucherverhalten, was im Prinzip die Digitalisierung treibt. Und natürlich sehen wir neue Wettbewerber. Und die Banken sitzen hier definitiv nicht im Driver's Seat, sondern sie sind eher die Getriebenen. Und mit unserem Podcast wollen wir mehr oder weniger mit Führungskräften den Ball aufnehmen, die diesem Trend mit innovativen Ideen entgegenwirken. Und darüber hinaus wollen wir natürlich auch etwas über die Person, letztendlich über das, was in LinkedIn sowieso steht, genauer wissen.
Ein Merkmal der Zeit ist sicherlich, dass die Digitalisierung den Markt, die Struktur des Marktes verändert hat und weiter verändert. Und dann kommen auch noch diese neuen Player in den Markt. Was sind hier die wesentlichen Merkmale?
Ja, die wesentlichen Merkmale sind ohne Frage, dass sie mit ganz neuen, innovativen Geschäftsmodellen, Ideen, mit neuen Dienstleistungen, mit Produkten, die über den traditionellen Bankenansatz hinausgehen, aufwarten. Dann verfügen sie teilweise schon über wirklich etablierte und auch erfolgreiche Plattformen und sie sind ohne Frage durch und durch digital und das Thema Mobile First hat bei ihnen absolute Präferenz. Aber was ich gerne auch noch machen möchte, ist, ich möchte einen kleinen Schwenk zu den sogenannten Tech-Giganten machen, denn diese Tech-Giganten verfügen heute schon über eine wirkliche breite Kundenbasis. Sie haben eine große Präsenz bereits im Markt, sind bestens bekannt, haben hohe Expertise, was Schlüsseltechnologien angeht und besitzen ebenfalls heute schon etablierte Plattformen. Und darüber hinaus, sie sind sehr finanzstark. Für mich heutzutage eine der größten Bedrohungen für die Bankenwelt.
Ja, die Diskussion um Libra und Facebook haben wir ja in den vergangenen Jahren hier verfolgen können. Aber jetzt zu dir und deinem Team, Andreas. Was ist die Rolle der IBM? Was können wir von dir und deinem Team entsprechend erwarten? Was können die Banken natürlich vor allem erwarten?
Ja, ich glaube, wir können sagen, ohne arrogant zu sein, dass wir über wirklich tiefe und langjährige Industrieerfahrung verfügen, teilweise durch Übernahmen. Banking ist sozusagen eine DNA von der IBM. Dann darüber hinaus verfügen wir über ein weites Spektrum von so Industrielösungen im Bereich von Blockchain, im Bereich von hybriden Cloud-Lösungen, im Bereich von Datenanalyse oder von künstlicher Intelligenz. Und darüber hinaus haben wir unzählige Banken weltweit, aber auch in Europa, aber auch in DACH begleitet bei ihren Transformationsprojekten und haben natürlich dort auch eine Menge Erfahrung gewonnen. Und wir bieten darüber hinaus ein Netzwerk mit sogenannten Independent Software-Vendern, die eben industrienahe Lösungen offerieren.
Netzwerk, Independent Software-Vendor, das ist das Stichwort für dich, Bettina. Ihr habt ja jetzt ein neues Format, wir sind schon kurz darauf eingegangen, auf den Weg gebracht. Worum handelt es sich dabei?
Ja, wir haben einen neuen Podcast ins Leben gerufen, der heißt Bank und Zukunft. Und in diesem Podcast wollen wir gerne die Bankenbranche erreichen. Wir haben festgestellt, dass in Zeichen von Corona und zunehmendem Homeoffice auch die Begeisterung für Podcasts gestiegen ist. Und deswegen in diesem neuen Format wollen wir gerne über die Zukunft des Bankings sprechen und über herausragende Persönlichkeiten im Banking. Andreas und ich sind Hosts des Podcasts und in der ersten Folge spreche ich mit Michael Spitz von der Commerzbank. Der ist CEO des Main-Inkubators, das ist die Forschungs- und Entwicklungseinheit der Commerzbank. Und ich spreche da mit ihm beispielsweise über die Zukunft des Bankings und Dinge wie Quantentechnologie und eben andere Dinge, die sie dort in der Commerzbank gerade aktuell entwickeln. In der zweiten Folge spreche ich mit Holger Spielberg, das ist der CTO der Arealbank. Die haben schon einen erfolgreichen Weg in die Cloud hinter sich gebracht, gemeinsam mit IBM. Und wir sprechen aber eben auch über seinen Werdegang. Und das ist das Besondere an unserem Podcast auch, dass wir die Persönlichkeiten beleuchten wollen, die dahinter stehen, warum sie ihren Blick auf die Branche haben. Und im Falle des Herrn Spielberg beispielsweise ist das, dass der Station in Silicon Valley hat, sehr interessant darüber berichtet oder seine Erfahrungen mit der PayPal-Mafia, wie er sie nennt. Es wird alle 2 Wochen eine neue Folge geben.
Ja, Podcast und auch eine LinkedIn-Gruppe. In diesen Zeiten sicherlich ein wichtiges Werkzeug, um miteinander in Kontakt zu bleiben und hier sicherlich auch die Aufforderung, entsprechend teilzunehmen. Bettina, was ist euer Ziel mit dem Podcast und was können interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer für euch tun?
Unser Hashtag WeLoveBanking, das wir unter unseren Podcast gesetzt haben, ist kein Zufall, weil wir tatsächlich Banking-Begeisterte sind und gerne andere mit unserer Begeisterung auch anstecken würden. Das heißt, wir würden uns freuen, wenn wir es schaffen, andere zu überzeugen, sich für diese Themen zu interessieren und eben auch einen Austausch vielleicht auf dieser Plattform hinzubekommen. Deswegen freuen wir uns über Follower auf unserem Podcast. Man kann den hören auf Spotify und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Wir haben aber auch eine LinkedIn-Gruppe gegründet, die heißt Bank und Zukunft. Der kann man auch folgen. Und darüber hinaus freuen wir uns aber auch über Kommentare, die uns geschickt werden, damit wir uns immer weiter verbessern können.
Ja, Podcast, LinkedIn, Dialog, das ist sehr, sehr wichtig in diesen Zeiten. Und wir laden alle dazu ein, hier teilzunehmen. Aber es gibt ja noch weitere Maßnahmen, weitere Veranstaltungen, die ihr in den kommenden Wochen anbieten wollt. Was sind die denn, Andreas?
Ja, also zum einen möchte ich gerne nochmal das wiederholen, was Bettina gesagt habe. Also wir freuen uns wirklich über viele und unzählige Follower. Und zum zweiten, wenn natürlich auch die Follower hingehen und uns weiterempfehlen und den Podcast weiterempfehlen. Und darüber hinaus steht sehr kurzfristig an, am 20. Oktober, unsere Think. Und darin eingebettet findet der Event Bank und Zukunft statt, wo wir wieder viele ISVs und Kunden haben, die zu aktuellen Themen wie Open Banking, wie zum Thema Convenience Banking, wie zum Beispiel zum Thema Plattform oder hybride Cloud-Lösungen, industrienah ihre Projekte und ihre Lösungen vorstellen. Und es ist natürlich kein Zufall, dass jetzt auch die Veranstaltung Bank und Zukunft heißt, genau wie unser Podcast, weil das miteinander harmoniert.
An dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis bald.
Bis bald.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis bald.
Banken und Zukunft, ein weiterer Grund zum Think Digital Summit am 20. und 21. Oktober zuzuschalten. Vergangene Woche sprach ich mit Heike Riel, IBM Fellow, zur Geschichte von IBM Quantum Computing. IBM hat 2016 einen 5-Qubit-Quantencomputer via Cloud zur Verfügung gestellt. Im zweiten Teil unseres Gesprächs, welches vorab aufgezeichnet wurde, werfen wir nun einen genauen Blick auf das große Potenzial von Quantum Computing für Unternehmen. Man muss sich erst noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es kann jeder eigentlich Quantum Computing nutzen über die IBM Cloud, kann damit experimentieren, kann auf die IBM zugehen und kann hier seine eigene Forschung, seine eigene Entwicklung treiben. Und du hast ja auch angesprochen, das Netzwerk, die Zusammenarbeit, den Austausch. Und da gibt es das sogenannte Q-Network. Worum handelt es sich dabei?
Genau, bei dem IBM Q-Network haben wir verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, von Universitäten, Akademie bis hin zu Startups und auch großen Unternehmen, Fortune 500 Unternehmen, mit denen wir in verschiedener Art und Weise auch zusammenarbeiten, um gemeinsam Lösungen und Quantum Computing auf Anwendungen in verschiedenen Industrien anzuwenden. Ja? Das heißt, wir identifizieren mathematische Probleme, die in bestimmten Industrien immer noch ein Problem sind. Und wenn man die jetzt besser lösen könnte, als man das mit klassischen Computern tun kann, dass man dann auch einen Mehrwert gewinnt. Und in der Forschung sind wir jetzt dabei, uns mit Partnern das auch dann näher anzuschauen. Industrien, wie ob das jetzt Pharmaindustrie ist oder auch Materialindustrie, chemische Industrie, Transportindustrie, Finanzindustrie, gibt es viele mathematische Probleme, die wir auch heute trotz der High-Performance-Computer noch nicht in der Lage sind, exakt zu lösen. Und wo auch noch ein Potenzial drin steckt, wenn wir bestimmte Probleme schneller lösen könnten, also zum Beispiel im Finanzbereich die Risk-Optimierung oder auch Option-Pricing, wenn man hier bestimmte Berechnungen schneller durchführen könnte, könnte man einen großen Mehrwert generieren. Das Gleiche gilt auch für die Materialentwicklung. Und die Quantencomputer eignen sich jetzt nicht für jedes Problem. Also um bestimmte Transactions durchzuführen, sind Quantum Computer im Augenblick nicht so geeignet und ist auch nicht das Ziel, sondern wirklich Probleme anzugehen, die man mit klassischen Computern nicht gut lösen kann. Und das sind vor allem Probleme, die die exponentiell skalieren, zum Beispiel mit der Anzahl Parameter, mit der Größe des Problems, die aufgrund dessen eben dann mit klassischen Computern nicht mehr handelbar sind.
Kannst du uns denn einige Beispiele von Partnern, von Unternehmen oder auch Institutionen nennen, mit denen wir in der Dachregion hier in Deutschland, Österreich, Schweiz zusammenarbeiten? Und vielleicht auch das ein oder andere Beispiel?
Natürlich. Ein Partner, mit dem wir sehr stark zusammenarbeiten, ist Daimler. Und hier ist vor allem natürlich in der Fahrzeugindustrie Probleme, die da auftreten oder mathematische Herausforderungen. Das ist in der Optimierung von Herstellungsprozessen, aber auch in der Materialoptimierung. Zum Beispiel Batterie ist ein großes Thema. Wir wissen alle, wenn wir bessere Batterien hätten mit einer besseren Leistungsfähigkeit, dann könnten wir die kleiner bauen und könnten damit auch eine bessere Speicherung erzielen. Also höhere Energiespeicherung ist das Ziel. Und es könnte viele Vorteile bringen. Und da geht es darum, diese Prozesse, die in den Batterien durchgeführt werden, die besser zu verstehen. Und mit den klassischen Methoden, die wir heute zur Verfügung haben, ist es leider nicht so möglich, wie wir das haben müssen, um eine schnellere Entwicklung betreiben zu können. Zum Beispiel Prozesse, die in der Batterie direkt vonstatten gehen, zum Beispiel auch direkt zu messen, ist sehr schwierig. Und wenn wir hier bessere Berechnungsmöglichkeiten hätten, dann würde man hier auch eine schnellere Optimierung der Batterien, der Materialien bekommen. Und da arbeiten wir mit Daimler eben dran, um diese Prozesse besser zu verstehen und neue Materialien zu entwickeln. Ein weiterer Partner ist natürlich auch Fraunhofer. Fraunhofer ist ein großer Partner in Deutschland, wo wir auch einen Quantum Computer als erste Firma nach Deutschland bringen werden. Und auch Fraunhofer wird mit verschiedenen Partnern an verschiedenen industriellen Problemen arbeiten.
Ingolf Wittmann von Fraunhofer hatten wir ja vor kurzem hier auch im Live-Studio. Und auch er hat da schon das Appell entsprechend ausgesprochen, dass weitere Partner gesucht werden. Also ihr sucht noch Unternehmen und Forschungsinstitutionen, die mitmachen.
Genau, also wir wollen natürlich ganz klar, wir steigern ja auch die Anzahl der Quantencomputer, auch die Größe der Quantencomputer, um damit auch mehr Compute Power den Partnern zur Verfügung zu stellen. Und deshalb suchen wir und arbeiten wir auch mit verschiedensten Firmen in den unterschiedlichen Industrien zusammen. Also wenn wir jetzt auch nochmal in die Transportindustrie, im Flugbereich arbeiten wir mit Boeing zusammen, im Energiebereich arbeiten wir auch mit Exxon zusammen. Das sind auch spannende Themen, die auch für die Umwelt sehr wichtig sind. Neue grüne Energie. Wie können wir auch CO2 speichern? Also mit Exxon zum Beispiel arbeiten wir an CO2 Speicherungsmöglichkeiten, neuen Materialien, die CO2 besser speichern können. Also hier gibt es ganz viele Partner, mit denen wir in vielen Ebenen zusammenarbeiten. Im Finanzbereich haben wir mit Barclays, auch JP Morgan zusammen, arbeiten wir zusammen. Hier geht es um Option Pricing zum Beispiel oder auch um Risk-Optimierung. Berechnung von Risiken ist ja auch ein Bereich, ein interessantes Thema. Sind, wie kann man Monte-Carlo-Simulationen, die man klassisch durchführt, eben mit Quantenrechnern wesentlich effizienter gestalten. Da entwickeln wir neue Algorithmen, die dann auch die Berechnung eben wesentlich schneller durchführen können.
Ja, das scheint ja so, dass es sehr vielfältige Einsatzmöglichkeiten gibt. Nun haben wir ja zu Beginn, habe ich schon zu Beginn gesagt, es gab jetzt ein Announcement und es gibt ein Ziel, dass man 2023 wirklich in die industrielle Anwendung gehen will. Kannst du zu dieser Roadmap und zu den Plänen etwas mehr sagen?
Also wir haben ja eben 2016 die Quantum Experience in die Cloud gebracht und seitdem haben wir natürlich auch schon bisher jedes Jahr Neuerungen eingeführt. Es ging an mit dem nächsten Schritt, dass man von dem 5-Qubit zum 16-Qubit und zum 20-Qubit-Prozessor gegangen ist. Auch Qiskit als Quantum Open Source Software Kit auch hier verschiedene Anwendungen von KISK, von Quantencomputern, zum Beispiel Module für Optimierung, für Quantenchemie, für Physik wird jetzt dann auch demnächst eins kommen. Und auch die Zugangsmöglichkeiten zu den Rechnern. Wir haben auch ein System zum Beispiel präsentiert Anfang 2019, was man auch von dem Labor dann in den Datencenter stellen kann. Das heißt, im Labor die ersten Quantencomputer, die gebaut wurden, die waren natürlich noch mit elektronischen Instrumenten. Man hatte viele Instrumente, die man dann auch steuern konnte und somit viel variieren konnte. Aber das eignet sich natürlich nicht, um dann in ein Datenzentrum einen Quantenrechner zu bringen. Das heißt, wir haben hier ein System gebaut, IBM Quantum System One, das wirklich in den Datencenter gebracht werden konnte und da jetzt auch schon steht. Seit September letzten Jahr haben wir also ein IBM Quantum Computing Data Center mit mittlerweile 28 Quantencomputern, die für unsere Partner und auch für den generellen Access zur Verfügung stehen. Und die Anzahl der Qubits haben wir kontinuierlich gesteigert. Das letzte Announcement war Anfang September mit 65 Qubit und natürlich jetzt auch die Roadmap, die wir letzte Woche angekündigt haben, die dann nächstes Jahr 127 Qubits werden wir zeigen, also ein Prozessor mit 127 Qubits, der erste Schritt sozusagen über die 100 Qubit-Schwelle ist. Dann im Jahr drauf gibt es 433 Qubit, sogenannte Osprey-Chip. Und dann Ende 2023 werden wir den ersten Quantenrechner zeigen, der über 1000 Qubit hat, der sogenannte Condor. Also eine ganz spannende Roadmap, die wir uns hier aufgelegt haben und die auch unseren Partnern und auch jedem zeigen sollen, wie sich Quantencomputing auch weiterentwickelt und dann auch eine gewisse Planung natürlich für das ganze gesamte Feld auch zulässt. Man kennt das ja auch aus der Halbleitertechnologie, wo man Roadmaps aufgestellt hat, die sozusagen dem gesamten Ökosystem auch gezeigt haben, wohin die Reise gehen wird, sodass sich da auch jeder drauf einstellen konnte. Sowohl Zulieferfirmen als auch natürlich auch den Anwendern. Und also da gibt es noch ganz viele spannende Themen, auch wie messen wir denn die Performance von Quantum-Computern. Da haben wir auch das Quantum Volume angekündigt letztes Jahr und auch eine Roadmap hierzu, wie sich das Quantum Volume verbessern wird, wo wir auch Anfang des Jahres ein Quantum Volume von 32, jetzt im August von 64 gezeigt haben. Und so gibt es wirklich es ist ein sehr dynamisches Gebiet, mit vielen Leuten, vielen intelligenten Leuten, die sich jetzt auch mit Quantum Computern beschäftigt und damit natürlich auch die Möglichkeiten von Quantum Computern auch in der Zukunft sehr stark verbessern und erhöhen. Und deshalb auch unser Quantum Netzwerk, das wir auch seit 2017 immer weiter erhöht haben. Wir haben jetzt über 120 Partner. Und auch wenn man schaut, wie Quantum Computing bei uns von den Partnern und der Welt schon benutzt wird, sieht man auch eine stetige Erhöhung von Quantum Circuits, die auf unseren Rechnern laufen. Nicht nur der Anzahl von Computern, aber auch die die technischen Anwendungen, die sich mit Quantum Computern eben ergeben. Und wie du schon erwähnt hast, unser Ziel ist es auch eben sehr bald, mit diesen Quantencomputern auch den Mehrwert und den Business Value zu generieren.
Ja, und wer sich interessiert, der findet im Internet, im World Wide Web auf der IBM-Seite Informationen zum Quantum Computing und Secure Networks und kann natürlich gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Heike und ihre Kolleginnen und Kollegen haben natürlich Interesse, weitere Partner entsprechend zu gewinnen. Doch lass uns noch mal ganz kurz auf das Thema Qubits eingehen. Aufgrund des Vorgesprächs weiß ich, dass diese Erhöhung von Qubits sehr, sehr wichtig ist, weil es neue Berechnungsmöglichkeiten gibt. Kannst du das uns noch mal kurz erklären?
Genau, die Anzahl der Qubits ist ein wichtiger Punkt für die Leistungsfähigkeit eines Quantenrechners. Es ist aber nicht nur die Anzahl der Qubits. Und deshalb haben wir so eine Art Benchmarking-Wert generiert, der nennt sich Quantum Volume. Und das Quantum Volume gibt genau eigentlich wieder, wie viel Quantum Computing kann ich denn erzielen mit einem Quantum System und gibt sozusagen die Leistungsfähigkeit des Quantum Computers wieder. Und in das Quantum Volume gehen verschiedene Parameter ein, wie die Anzahl der Qubits. Und natürlich ist, je mehr Qubits, umso besser. Dann geht auch die sogenannte Kohärenzzeiten ein, also die Fehlerraten von Qubits. Die haben ja heute noch Fehler, mögliche Fehler, die auftreten. Und diese Fehlerraten sind wir auch dabei, kontinuierlich zu verkleinern. Also je kleiner die Fehlerraten, umso höher ist das Quantum Volume. Auch welche Gates kann ich anwenden und wie sind die Qubits dann auch in der Architektur aufgebaut und noch vieles mehr. Das geht in dieses sogenannte Quantum Volume ein und je höher das Quantum Volume, umso mehr Quantum Computing kann man eben durchführen. Das heißt, Anzahl der Qubits ist wichtig, ist aber nicht alles und unser Ziel ist wirklich hier die Leistungsfähigkeit von Quantum Computern stetig zu erhöhen und natürlich damit auch dann auch Anwendungen zu finden und Quantenalgorithmen zu entwickeln, die den Mehrwert dann auch liefern.
Also locker gesagt, es geht die Post ab. Das ist eine sehr, sehr dynamische Entwicklung. Und wie schon erwähnt, freuen wir uns, freut sich Heike über neue Interessenten, interessierte Unternehmen und Forschungsinstitutionen. Heike, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe das Gefühl, wir werden uns bald wiedersehen. Ich freue mich drauf, denn hier geht es wirklich voran. Und wir werden auch weiter hier im IBM Live-TV dazu regelmäßig informieren. Noch eine gute Zeit.
Ja, sehr gerne und vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
Das war das IBM Live-Studio Magazin vom heutigen 6. Oktober. Wir hören und sehen uns auf dem Think Digital Summit, aber auch vorher kommende Woche am Dienstag zum IBM Live-Studio Magazin. Herzlichen Dank.